Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Und damit frohes, teures Jahr. Wir haben 2025. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und wir starten in dieses neue Jahr mit einer Episode, die, ja, sagen wir mal, so eine Mischung aus Bestandsaufnahme und Prognose und Vorhersage sein soll. Wir wollen nämlich mal schauen, wo stehen wir preislich mittlerweile? Was zahlen wir an den Supermarkt- und Discounterkassen aktuell wirklich für unsere Einkäufe? Eben wirklich und nicht nur gefühlt. Und wohin geht preislich die Reise im neuen Jahr? Gibt es da eine Entspannung? Gibt es tatsächlich vielleicht mal Preissenkungen, die den Namen auch verdienen? Oder geht es womöglich so weiter wie bisher? Und alles wird teurer. Darüber spreche ich natürlich mit Sven Reuter, dem Erfinder von Smegel, dem Preisanalysten. Und ich sag mal so, die Prognosen, die wir beide im vergangenen Jahr angestellt haben, die sind alle eingetreten. Von daher, kleine Triggerwarnung für diese Episode. Wer hohe Preise nicht erträgt, hört jetzt am besten nicht weiter. Aber wer sagt, ich will auch gerne wissen, wie ich trotz allem und gerade wegen allem jetzt richtig sparen kann, ja, der hört dann doch besser zu. Los geht's! Sven, frohes neues Jahr, hallo!
Ja, guten Morgen Martin, frohes neues Jahr zurück.
Dankeschön, kann ich gebrauchen. Lass uns doch heute mal eine Episode machen, die sich auf Prognosen, Preisvorhersagen ausrichtet, damit wir alle schon ab dieser ersten Woche, ab dem 2. Januar wissen, was dieses Jahr auf uns zukommen könnte und wie wir uns dann entsprechend verhalten sollten beim Einkauf, denn einkaufen müssen wir ja nun mal weiterhin. Trotzdem brauchen wir ja zum Start einen Ausgangspunkt und deswegen würde ich gerne mal wissen, wie ist denn zurzeit preislich der Status quo? Denn was ich in den vergangenen Wochen gemerkt habe, ist, dass viele Leute immer davon sprechen, ich merke ja, alles wird teurer, das spüre ich ja an der Kasse und so richtig den Finger drauflegen, das war jedenfalls mein Eindruck, können gleichzeitig das trotzdem nicht alle. Also nicht jeder kann zu jedem Produkt sagen, das ist um so und so viel Euro teurer geworden. Bestenfalls wird dann mal über die Butter gesprochen, weil die dann wiederum durch die Nachrichten geistert mit dem stark gestiegenen Butterpreis. Deshalb mal an dich die Frage, wie ist es zurzeit? Wie stark sind die Preise gestiegen? Ich würde mal sagen, seit Anfang 2022, denn da ging es ja wirklich massiv nach oben.
Ja, wie du weißt, beobachten wir das sehr, sehr genau. Und zum einen natürlich, wie die Produkte sich verändern, wie die Preise sich verändern, aber auch das Einkaufsverhalten, wie sich das verändert. Und mittlerweile ist es so, seit Anfang 2022, also Januar, haben sich die Preise im gesamten Schnitt um über 35% gesteigert. Also das ist schon wirklich erheblich und das auch vorweg. Die Preise sehen wir ja täglich, wöchentlich steigen weiter.
Ja, und um wie viel genau, das besprechen wir dann gleich auch noch genauer. Aber du sagst jetzt 35%, also jetzt ohne Erbsenzähler zu sein, bislang, wenn es überhaupt medial mal, sagen wir mal so konkret benannt wird, ist die Rede von einem Drittel. Das wären dann 33,3%. Manche sagen auch bislang nur 30%. Wie gesagt, es soll jetzt nicht erbsenzählermäßig rüberkommen, aber es ist dann doch nochmal auch ein Unterschied nach oben, diese 35%, die ihr da ermittelt habt. Wie sehr sind denn da 2024 die Preise gestiegen? Also geht es die ganze Zeit weiter steil nach oben, so wie wir es 2022 erlebt haben? Oder ist da zumindest mal so zwischendrin ein kleines Plateau entstanden, dass uns da so eine Verschnaufpause gibt? Denn das könnte uns ja dann auch vielleicht wieder bevorstehen. Das wäre ja dann eine gute Nachricht.
Naja, also ein Indikator will ich vielleicht mal die Anzahl der Produkte, die im Preis gestiegen sind, nennen. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, in 22 waren es knapp 70% der Produkte, die teurer geworden sind. In 23 waren es knapp 60%. Und meine Prognose war für dieses Jahr, dass mindestens 20-30% der Produkte preisgestiegen sind. Also wir sind mittlerweile über 30%. Das heißt, man sieht schon eine Tendenz, die Anzahl der Produkte wird weniger. Aber trotzdem, das hat nichts mit der Aussage zu tun, wie ist die Steigerung an sich, sondern das ist nur die Anzahl. Die Produkte steigen weiterhin, natürlich ein bisschen gebremster, weil das Niveau schon sehr, sehr hoch ist. Aber trotzdem gibt es immer wieder neue Produkte. Und du hast das Beispiel Butter genannt oder Schokolade als weiteres Beispiel. Es wird immer weiter teurer. Das ist einfach so.
Es wird immer weiter teurer. Ja, ich habe dieses Beispiel genannt, weil natürlich erstens die Butterpreise zurzeit ja dann wirklich medial genannt wurden, weil es so ein unglaublicher Wert ist, den man dann liest für ein halbes Pfund. Und gleichzeitig, das kennen wir ja auch alle, wir sind ja jetzt im Wahlkampf und es werden ja gerne Kanzlerkandidaten dann in Interviews gefragt und auch Spitzenpolitiker oder Spitzenkandidaten anderer Parteien. Wissen Sie denn eigentlich, was ein Liter Milch gerade kostet? Das ist ja immer so die Fangfrage. Und ich denke, deswegen wird uns das auch weiterhin begleiten. Allerdings wird da eben immer nur nach einer Handvoll Produkte gefragt, ne? Also Milch, Butter, vielleicht noch Mehl. Wir reden aber jetzt ja hier von mehreren tausend Produkten, die massiv im Preis gestiegen sind. Würdest du denn sagen, seit 2022, sind wirklich alle Produkte teurer geworden? Also sprich, summiert es sich dann auf, diese 70% und 60% und 30%, sodass man sagen kann, irgendwann sind es wirklich alle gewesen? Oder sind es immer wieder dieselben, ein Drittel, zwei Drittel, die im Preis steigen?
Naja, also wir beobachten fast alle Produkte. Wenn ich sage fast, dann sind das die Produkte, die halt viel gekauft werden oder regelmäßig gekauft werden, also die absoluten Randartikel, die sehr selten gekauft werden oder auch irgendwann wieder ausgelistet werden, die schauen wir uns nicht an. Das sind 10-20%, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Aber tendenziell gibt es ganz, ganz wenige Produkte, die nicht im Preis gestiegen sind in der Zeit, in den letzten 2-3 Jahren. Und es sind natürlich die Produkte, die besonders auch im Preis steigen, die oft gekauft werden, weil da kann man das natürlich auch viel leichter durchdrücken, weil wenn jetzt eben die Butter, die Markenbutter eben mehr kostet und 3,99 kostet und ich die mein Leben lang esse, dann will ich die vielleicht auch morgen noch essen, wenn ich es mir leisten kann.
Ja, du hast jetzt angesprochen mit 3,99 auf die Kerrygold-Butter, ja, genau, glaube ich. Die beliebteste Butter, sagst du, sagt ihr bei Smaggle, die es in Deutschland gibt, also zumindest die beliebteste Markenbutter.
Die Markenbutter, ja, ja, klar. Also die wird am meisten gekauft.
Am meisten gekauft, trotz des Preises. Also um das nochmal zu sagen, November 2024, 3,99 €.
Ja, ja, genau.
Für ein halbes Pfund. Ja. Also jeder, der damit backen wollte, Weihnachtsplätzchen, hat sich dann überlegt, wie viel er davon noch backen möchte letztlich oder sich leisten kann. Im Januar 2022 hat die noch 1,10 € weniger gekostet, 2,89 €.
Ja.
Sind das Preissteigerungen? Also ich meine, hier muss man ja nicht mal mehr die Prozentzahl ausrechnen. Ich komme wieder zurück auf das Wort Gefühl. Ohne zu rechnen, sieht man ja hier schon oder fühlt, das ist massiv, wie diese Butter im Preis gestiegen ist. Glaubst du oder könnt ihr auch schon ablesen, das sind Bereiche, auf die wir uns allgemein einstellen müssen, solche Preissteigerungen?
Naja, die Preissteigerungen, die sind zum Teil wirklich massiv auf das einzelne Produkt. Man isst ja nicht jeden Tag 2 Päckchen Butter. Also das ist ja, kommt ja nicht so häufig vor. Also ich muss ja nicht jeden Tag eine Packung Butter kaufen, es sei denn, ich habe irgendwie einen 5-köpfigen Haushalt, dann brauche ich das auch natürlich auch. Aber für mich noch so ein weiteres Beispiel ist die Schokolade. Also wenn ich eine Ritter Sport, wenn die jetzt eben 1,89 € kostet und vorher 1,49 war schon hoch und jetzt 1,89 und auch da prognostiziere ich, wird nicht mehr lange dauern, da wird Milka nachziehen, wahrscheinlich auf das gleiche Niveau, vielleicht auch 10 Cent günstiger, weiß ich nicht, aber die werden nachziehen und 1,89 für 100 Gramm Schokolade, also früher, als ich studiert habe, da habe ich so eben am Tag 2 Tafeln Schokolade gegessen, okay. Also das hätte ich mir da nicht mehr leisten können, also dann hätte ich automatisch weniger gegessen.
Okay, dann wissen wir jetzt auch, wo dein Interesse herkommt, also eben die große Empörung, wer braucht denn 2 Pakete Butter am Tag? 2 Tafeln Schokolade, okay, aber nicht 2 Packungen Butter.
Nee, also habe ich jetzt eben Butter gesagt? Also ich meinte natürlich schon.
Nein, du meintest Schokolade, meinte ja, Schokolade. Klar, aber du hast ja, vorher, ja. Ja, ja, klar. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mich bei diesen Preisen auch frage, wirklich ganz, ganz einfach, wer zahlt denn das noch? Also du kannst ja 1,89 € nehmen für eine Tafel Schokolade, das ist ja nicht verboten. Aber ein Unternehmen, sowohl Hersteller als auch Händler, hat ja auch ein Interesse daran, dass ein Produkt noch verkauft wird, nicht nur im Lebensmittelbereich. Wer soll denn noch 1,89 € zahlen für eine Tafel Schokolade? Vor allem, wenn alles andere ja auch so viel teurer wird und man sich wirklich überlegen muss, was kann ich mir überhaupt noch leisten im Supermarkt oder Discounter?
Naja, also was wir da eben sehr stark beobachten, und das war ja jetzt, also wir haben letzte Woche einen neuen Rekord gehabt. Wir haben so einen Standardwarenkorb und da wurden jetzt aktuell die meisten Offs gewährt, den Konsumenten. Die meisten kaufen ja die Produkte, gerade die Markenprodukte, gar nicht mehr zum Regalpreis. Also das sind noch 10-30%. Der Großteil der Bevölkerung kauft in der Aktion. Und nehmen wir jetzt mal die Milka-Schokolade, die gab es letzte Woche für 69 Cent. das ist dann schon erträglich. Und da wird jetzt mittlerweile bei manchen Produkten, bei Butter war das ja genauso, dass man sagt, ja, man darf nur 2 Stücke nehmen oder darf nur 10 Tafeln Schokolade nehmen. Da wird schon eben eingegriffen. Also die Konsumenten kaufen viel mehr in der Aktion. Das ist einfach definitiv so.
Dann liegt natürlich die Frage auf der Hand, oder eigentlich sind es 2. Erstens, was bringt's denn dann? So hohe Regalpreise, sagst du, Normalpreise, sagen wahrscheinlich die meisten, anzusetzen, wenn man sowieso weiß, die meisten Menschen kaufen es weiter im Sonderangebot. Aber daraus folgend die 2. Frage, heißen die steigenden Preise nicht auch einfach, dass auch die Sonderangebote jetzt immer teurer werden?
Also generell ist es so, natürlich ist den Markenherstellern insbesondere sind die Aktionspreise ein Dorn im Auge, weil wenn der Abstand zu groß wird zwischen Normalpreis und Aktionspreis und 50-60% der Konsumenten eben die Produkte im Off kaufen können, dann gefällt ihnen das natürlich nicht. Und wenn dann Preise erhöht werden, ziehen die Aktionspreise auch, werden auch sukzessive eben angehoben. Also das kann man schon ganz klar beurteilen. Aber es ist so, dass die Konsumenten ja mittlerweile 10, 20, 30%, das unterscheidet sich je nach Produkt, der Konsumenten eh nur noch in der Aktion kaufen, weil man sich die Preise gar nicht mehr leisten kann. Und da nehme ich gerne das Beispiel Milka-Schokolade, die konnte man letzte Woche für 69 Cent kaufen. Das ist natürlich schon was anderes, als ob ich jetzt eben 1,49 im Normalpreis dafür zahle.
Absolut. Und wenn die meisten jetzt im Sonderangebot kaufen, dann werden manche sagen, ja, und den Rest kaufe ich noch von den Eigenmarken. Ne? Also egal in welchem Markt. Wie ist denn da zurzeit die Situation? Da gab es ja im vergangenen Jahr gerne mal wieder die Schlagzeilen, Eigenmarken steigen noch stärker im Preis als die Marken. Also was dann sehr negativ klang, auch wenn es eine korrekte Beschreibung war. Wie ist da der aktuelle Stand? Lohnen sich die Eigenmarken per se noch und ich kann da blind zugreifen?
Ja, also per se ist es so, dass die Eigenmarken durchschnittlich in der Vergangenheit immer so 45% günstiger waren als die Markenpendants. Das nimmt jetzt ein bisschen ab, der Abstand, aber nicht so viel. Also es macht immer noch Sinn, Eigenmarken zu kaufen, wenn man eben sparen möchte. Wobei ich aber auch anmerke, mittlerweile ist es ja oft so, gerade bei ganz starken Markenprodukten, dass die in der Aktion sogar günstiger sind als die Eigenmarken. Also da sollte man natürlich schon hinschauen und eben kaufen. Ganz eigentlich regelmäßig, fast wöchentlich, kann man Milchprodukte, also Joghurt oder Ähnliches, eben günstiger kaufen als die Eigenmarke.
Da kann ich mal einwerfen, das werden wir demnächst dann übrigens auch wieder in einem Beitrag für Extra zeigen, dass man nämlich aufgrund dieses, ich nenne es mal Preis-Durcheinanders, wirklich aufpassen muss, ob wirklich immer die Eigenmarken die günstigste Variante sind, gerade bei solchen frischen Produkten. Da werden wir dann mal ein paar Beispiele zeigen, aber grundsätzlich also Eigenmarke immer noch deutlich billiger, auch wenn die Schlagzeilen sich manchmal anders lasen dazu.
Ja, das wird immer oder häufig falsch verstanden. Ja, also die sind in der Regel immer günstiger und es gibt noch einen positiven Effekt. Seit Mitte 23 gibt es ja auch die Eigenmarken immer häufiger oder sogar sehr regelmäßig in der Aktion. Das gab es davor überhaupt gar nicht. Also man konnte nie Eigenmarken in der Aktion kaufen. Das ist in der Regel jede Woche jetzt mittlerweile möglich. Also da musst du einfach mal die Prospekte dir anschauen, da siehst du sogar, die Eigenmarken werden mit einem Off angeboten. Zwar nicht mit so einem hohen, aber 20-30% kriegt man da auch immer wieder.
Das heißt also, in diesen ganzen schlechten Nachrichten, diesen ja für uns negativen Analysen, alles wird teurer, stecken dann durchaus gute Nachrichten. Man muss nur wirklich ja fast schon Woche für Woche genauer hinschauen, denn sagen wir mal, sparsam einkaufen wird nicht einfacher.
Nein, man muss da schon wirklich genau hinschauen, aber das beobachten natürlich die Händler sicherlich auch sehr genau, weil die sehen ja, wie verändert sich der Durchschnittskassenbon in ihren Systemen, wie viel Produkte werden denn im Durchschnitt verkauft? Und da sehen wir, also erstens mal sind die Kassenbons nicht so deutlich gestiegen, wie die Preise gestiegen sind. Also ist es natürlich ein Indiz, da muss was passiert sein. Die Konsumenten sind nach unten ausgewichen. Und wir sehen auch, die Anzahl der Produkte hat sich reduziert. Also im Durchschnitt sind es ungefähr 2 Produkte, die weniger gekauft werden als noch von vor 2-3 Jahren. Und das belegt einfach, dass die Konsumenten sparen müssen und weniger kaufen und günstiger kaufen, sonst würde man diesen Effekt nicht sehen.
Was du gerade zu Beginn deiner Antwort sagtest, bedeutet letztlich, wenn wir davon sprechen, Lebensmittel sind im Schnitt 35% teurer geworden, könnte man annehmen, wenn mein Einkaufskorb im Januar 2022 100 € gekostet hat, müsste er jetzt 135 € kosten.
Genau.
Das kann sich aber offensichtlich niemand leisten. Also verzichten wir.
Ja, also ich meine, mir ist es auch erst gar nicht so bewusst geworden, aber es ist ja eigentlich relativ einfach. Also wir haben ja nicht 35% mehr verdient, also die meisten von uns wahrscheinlich. Und deshalb, das ist ja limitiert und ich nehme ja nicht extra einen Kredit auf, um dann Lebensmittel kaufen zu können. Ja. Also habe ich das in meinem Portemonnaie, was da drin ist und das muss ich einsetzen und da kaufe ich dann halt günstiger oder weniger. Und das sehen wir auch, die Frequenz, also das Wechseln der Einkaufsstätten hat auch zugenommen. Das ist ja auch ein Indiz, dass ganz bewusst nachgeschaut wird, wo gibt's gerade Angebote, wo kann ich eben günstiger kaufen. Und da hattest du ja auch einen interessanten Beitrag dazu, dass es ja auch Sinn macht, wohin zu gehen oder eben auch nicht wohin zu gehen.
Genau, ja, also das kommt ja genau darauf an. Macht man es nun, weil man tatsächlich Sonderangebote gefunden hat und sagt, dafür lohnt es sich nochmal über die Straße zu gehen, ne, zum nächsten Markt? Oder macht man es einfach nur im alten Glauben? Ich gehe jetzt zum Discounter und decke mich da mit allem ein, weil es da ja günstig ist. Das wusste ja die Oma schon. Und da haben wir eben gezeigt, das ist ganz einfach nicht mehr der Fall, sondern alle Läden sind letztlich gleich teuer. Für weite Strecken des Sortiments gilt das. Und ich werde nicht müde, das so zu formulieren. Das kann jeder und jede wirklich für sich selber ausprobieren. Denn man glaubt es ja erstmal nicht, wenn man es hört. Aber es macht im Zweifel keinen Unterschied mehr, ob man nun zum Discounter geht oder zum Supermarkt. Außer man hat eben ganz spezielle Wünsche oder man braucht zu einem speziellen Zeitpunkt etwas sehr Spezielles. Dann kann es diese Unterschiede geben. Die Recherchen hat ja auch das Handelsblatt bestätigt in eigenen Recherchen und Untersuchungen. Und was ich jetzt gerade spannend fand, am Montag dieser Woche war das in der gedruckten Ausgabe, ein bisschen vorher hatte das Handelsblatt das schon online gestellt, nämlich einen Kommentar mit der Überschrift: Aldi und Lidl schaffen sich selbst ab. Wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man, so eine Überschrift ist schon mal eine Ansage, also gerade auch in so einer Zeitung, im Handelsblatt. Wenn man jetzt aber einfach nur sagt, ich will ja nur günstig einkaufen gehen, dann könnte man jetzt sagen, was ist denn das, what, ich gehe doch, Quatsch. Also jetzt erst recht gehe ich ja zu Aldi und Lidl. Das heißt, auf mich können die beiden oder die drei reichen Familien zählen, wenn es darum geht, wenn ich günstig einkaufen möchte. Sven, wie siehst du das? Aldi und Lidl schaffen sich selbst ab. Das Handelsblatt begründet es eben genau damit, wenn alles überall dasselbe kostet, lösen vor allem die beiden Läden ja ihr Versprechen nicht mehr ein, die günstigsten zu sein, denn andere sind halt genauso günstig. Glaubst du tatsächlich auch, dass ausgerechnet jetzt in Zeiten steigender Preise diese seit Generationen bekannten Discounter womöglich Probleme bekommen könnten, weil die Menschen sagen, da brauche ich nicht mehr hingehen?
Ja, was es generell zu bedenken gilt, das hast du eben nicht angesprochen, ist die Sortimentsbreite. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Bei so einem Discounter, also Aldi hat so ungefähr 2000 Produkte, Lidl so 2200, 2300 Produkte. Und ein Supermarkt hat im Schnitt 25.000 Produkte. So, wenn es jetzt so ist und was wir ja auch festgestellt haben, dass die Preise eben identisch sind bei gleichen Produkten oder vergleichbaren Produkten, dann kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum gehe ich denn überhaupt zum Discounter? Weil das breitere Sortiment habe ich eben beim Supermarkt und wenn die Preise gleich sind, kann ich doch gleich zum Supermarkt gehen. Also da habe ich ja gar nichts gewonnen dadurch. Und das ist natürlich ein Problem, wo der Redakteur dann eben gesagt hat, ja, schaffen die sich da ab, weil das ist ja der USP, ist ja der Preis gewesen. Und einfach nur immer zu behaupten, man wäre der günstigste, das kann man eine Zeit lang machen, aber früher oder später werden die Konsumenten merken, dass die Preise eben gleich sind und sie können sie auch vergleichen und dann hat wahrscheinlich das Geschäftsmodell ein maximales Problem.
Ja, und dann wird ja in diesem Kommentar im Handelsblatt auch noch erwähnt, der große und ja auch gefühlt immer größer werdende sogenannte Non-Food-Bereich in der Mitte dieser Discounter, also wo du ja alles bekommst von Kinderkleidung über Werkzeug, Wärmedecken, im Grunde, da gibt's ja keine Grenzen. Und auch da wird jetzt festgestellt, dass vor allem der große Konkurrent Action, der ja in Deutschland Laden um Laden aufmacht, hier offenbar Aldi und Lidl teilweise unterbietet. Mindestens gehen die Menschen aber offenbar sehr gerne dorthin, um diese Produkte zu kaufen. Das heißt, auch dort fehlt ja der Umsatz und mit diesen Produkten wird natürlich auch sehr viel Geld verdient, was, glaube ich, viele Menschen gar nicht so auf dem Zettel haben. Aber damit wird eben mehr verdient als mit vielen Lebensmitteln. In dem Artikel wird auch erwähnt, etwas, worüber wir ja auch schon im April und Mai 2024 gesprochen haben, es gab da auch einen Film für RTL Extra, dass man sich natürlich auch heutzutage super gut lange haltbare Grundnahrungsmittel oder völlig unverderbliche, beispielsweise Hygieneartikel, einfach nach Hause liefern lassen kann. Von nochmal anderen Konkurrenten, unter anderem eben Amazon. Wird das denn da jetzt gerade komplett verpennt, diese Entwicklung, während immer mehr Menschen einfach durch die gestiegenen Preise sozusagen immer wacher werden und sich immer besser überlegen, ob es sich wirklich noch lohnt, dort hinzugehen? Und hältst du es tatsächlich für denkbar, dass irgendwann mal einer von beiden großen Namen in Deutschland, wenn es so bleibt, dann wirklich verschwinden würde oder könnte?
Naja, das kann ich nicht beurteilen und das kann man sich gar nicht so vorstellen, aber ich sehe die Bedrohungslage schon immens, weil das sind ja auf mehreren Ebenen Baustellen. Also das eben Action, die du genannt hast, es gibt ja noch einen zweiten sehr großen Woolworths, das ist definitiv so, dass die Konsumenten da sehr gerne hingehen und da ihr Geld lassen, weil die offensichtlich auch immer wieder günstiger sind als der ein oder andere Discounter mit seinem Non-Food-Angebot. Da sieht man, die Konsumenten weichen dahin aus, wo es eben vermeintlich mehr Angebot und attraktivere Angebote gibt. Das ist das eine. Und du weißt, das sage ich ja schon sehr, sehr lange, wir beobachten das ja bei Amazon sehr genau, dass eben da der nächste große Player kommt, der garantiert dieses Lebensmittelgeschäft, die Standardwaren eben abgreifen wird und das Geschäft machen wird. Ich meine, welches Unternehmen hat 60 Millionen Kunden pro Monat? Also ich spreche hier von Deutschland, nicht von der Welt, sondern von Deutschland. Also das heißt, das werden die sich auch abholen. Und wenn ich dann als Prime-Kunde für die Lieferung noch nichts mal zahlen muss, dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr ernstzunehmende Konkurrenz. Und wenn ich dann die Versuche sehe oder das eben noch nicht mal die Versuche, einen Lieferdienst aufzubauen, auch wenn das jetzt erstmal ein Zuschussgeschäft ist, muss allen Beteiligten klar sein, dass in 5, 10, 15 Jahren definitiv 10, 20, 30% der Konsumenten ihre auch Lebensmittel online kaufen werden. Punkt. Das wird so sein. Und wenn ich da heute eben noch nicht irgendwas habe, oder da meine substanziellen Erfahrungen gesammelt habe oder eben nicht aufgegeben habe nach einem halben Jahr, weil es sich nicht rentiert, dann habe ich die Zeichen der Zeit, glaube ich, nicht erkannt, weil das kann ich nicht wegdiskutieren, diesen Trend.
Ja, und um das nochmal auch hier deutlich zu sagen, das soll keine Werbung sein für Amazon oder eben Action, sondern wir versuchen ja hier einfach nur einen Status quo mal zu zeichnen und auch zu zeigen, wo wir trotz steigender Preise günstig einkaufen können. Und da gehören unter anderem diese beiden Namen nämlich zurzeit ganz einfach dazu. Ob es einem nun gefällt oder nicht, sozusagen aus Kundensicht oder eben auch aus Unternehmenssicht. Dann lass uns doch mal schauen. Wir kommen jetzt langsam in den Bereich der Prognose, nachdem wir jetzt schon mehrere erwähnt haben, mit denen wir letztes Jahr richtig lagen. Wie jetzt unter anderem das Handelsblatt ja bestätigt. Wie sieht's zurzeit aus, um mal positiv anzufangen, mit der Menge an Sonderangeboten und der Höhe der Rabatte? Und was erwartest du dort fürs kommende Jahr, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie die Preise an sich sich wohl entwickeln werden?
Also wir beobachten auch das Thema sehr genau jede Woche. Und da kann ich nur sagen, dieses Jahr, wir haben so einen Standardwarenkorb von 20 Produkten, die wir jede Woche eben monitoren. Was kann man da eben sparen zum Normalpreis? Und dieses Jahr haben wir im Durchschnitt sparen können 47,22%. Also 47% Einsparpotenzial.
Also Normalpreis gegen Sonderangebotspreis.
Gegen Sonderangebotspreis. Und das ist in 52 Wochen ja ein sehr gutes Ergebnis, ein sehr genaues Ergebnis. Und das können wir vergleichen mit den Vorjahren. Und wenn ich da eben 23 nehme, waren es 45,2% und das Jahr davor waren es 42,5%. Das heißt, also wir sehen schon ganz klar eine Tendenz, es wird immer mehr im Off verkauft und das Off steigt auch leicht. Also leicht in 3 Jahren um 5% Off im Durchschnitt. Also die Tendenz ist eindeutig Und da können wir uns freuen, aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist sicherlich eine Reaktion der Händler auf die Reaktion der Konsumenten, dass sie eben ausweichen müssen und der Wettbewerb ist eben hart. Und wenn ich da irgendwie noch Kunden gewinnen will, wenn ich eben noch Warenkörbe gewinnen will, dann muss ich irgendwie was Attraktives anbieten und das können wir in den Zahlen ablesen.
Wir haben jetzt festgestellt, seit Anfang 2022, also in den vergangenen 3 Jahren, sind die Preise im Schnitt um 35% gestiegen. Tendenz steigend, die ganze Zeit über. Also es war nicht einmal und dann hatten wir ein Plateau. Wie wird es deiner Meinung nach weitergehen im Jahr 2025? Was ist deine Prognose für die Preise?
Ja, in Summe werden wir sicherlich erstens wieder 20-30% der Produkte werden teurer werden. Und wir werden das jetzt im Vergleich zu Anfang 2022 werden wir dann irgendwann auf 36-38% Steigerung über diese 3 oder dann 4 Jahre eben kommen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr erheblich. Und da gilt es natürlich dagegen anzukämpfen und zu gucken, eben clever einzukaufen, smart einzukaufen und günstiger einzukaufen.
Bevor wir jetzt zu Tipps kommen, wie wir aktuell dann eben sparen können und uns auf diese Situation auch anpassen, sofern es keine Gehaltserhöhung gibt mit Jahreswechsel, würdest du meine Einschätzung teilen, dass es auch für immer mehr Menschen schlicht und einfach auch um Verzicht gehen wird? Verzicht auch in einem höheren Maße, als ihr es sowieso schon festgestellt habt?
Ja, also das wird sich weiter durchsetzen, es sei denn, ein Großteil der Bevölkerung bekommt Gehaltserhöhungen, aber da können wir ja nicht von ausgehen. Also die wirtschaftliche Lage ist ja nicht positiv. Von daher werden wir das ein oder andere Produkt auch wieder weniger kaufen oder versuchen, noch günstiger zu kaufen. Dieser Trend wird sich durchsetzen.
Und dann kommen wir jetzt mal mit dieser traurigen Aussicht zur bekannten Rubrik.
Tja, und was jetzt?
Was jetzt, Sven? Klar, Preise vergleichen müssen wir, aber die Situation ist natürlich volatil. Es gibt immer wieder auch Besonderheiten, auf die man beim Einkauf achten sollte. Was würdest du sagen, wie sollten wir in diese erste Woche 2025 starten, wenn wir beim nächsten Wochenendeinkauf möglichst günstig einkaufen möchten? Egal ob Single-Haushalt oder 4- oder 5-köpfige Familie.
Ja, also ganz wichtig ist, dass man sich im Vorfeld eben bewusst ist oder klar ist, was ich eben kaufen möchte. Und dann, wenn ich das weiß, was ich brauche, sollte ich dahin gehen, wo es die meisten Angebote gibt. Und das muss ich eben zu Hause entscheiden. Und dann gehe ich zu dem Laden, wo ich eben die meisten Angebote wieder finde. Und da kann ich locker eben im Schnitt 30% sparen. Das ist also das Allerwichtigste. Wenn ich dann im Laden bin, sollte ich auch nicht nur einfach drauf hören, das ist hier super günstig oder Discount günstig oder Tiefpreis oder also diese Versprechen, denen würde ich auf den Grund gehen und würde eigentlich jedes Produkt, jeden Preis checken, ob das wirklich ein Angebot ist und ob das ein attraktives Angebot ist. Wir haben da auch ganz bewusst in unserer App auch darauf hingewiesen, dass man sagt, okay, wenn du es jetzt kaufen willst, dann kauf oder kaufen musst, dann kauf's jetzt. Oder warte lieber nochmal zur nächsten Woche, weil dann kann ich eben in der nächsten Woche auch woanders einkaufen. Also das muss man eben da unterscheiden. Und da wir im Durchschnitt 2-mal die Woche einkaufen gehen, auch nicht immer zum gleichen Laden, sondern immer dahin gehen, wo es aktuell die besten Angebote gibt. Das ist für mich das Wichtigste. Und dann natürlich auch, wenn die Waren nicht verderblich sind, sollte ich auch, und das haben wir ja auch schon mal in dem einen Beitrag gedreht, lieber auch mal auf Vorrat kaufen, weil so eine Packung Nudeln oder Kaffee oder Pesto, die kann ich mir auch ins Regal stellen, wenn sie dann eben günstig sind. Und das sollte ich auch auf jeden Fall tun und dadurch kann ich auch eine Menge sparen. Das sind so für mich die wesentlichsten und wichtigsten Tipps, die man berücksichtigen kann. Und ich mache das ja natürlich privat auch. Ich sage immer, ich spare locker 40%. Unsere Nutzern sage ich immer, im Durchschnitt können wir 30% sparen. Aber das ist eben definitiv drin. Und ich habe es ja auch gesagt, wir haben es ja hier gemonitort, 2024 47,2%. Das ist so im Maximum drin. Also da lohnt es sich schon mal, den einen oder anderen Preis zu vergleichen oder vielleicht nicht immer zum gleichen Händler zu gehen, sondern auch mal auf die andere Straßenseite zu gehen.
Ja, und das ist ja meistens mit den guten Vorsätzen so, man muss mit ein paar Gewohnheiten brechen. Ja. Zum Jahreswechsel, das würde jetzt also ganz gut passen. Also durchaus mal Händler und Läden wechseln, nicht aufgrund des Images, das diese Läden vielleicht haben, sondern einfach aufgrund dessen, was in dieser Woche oder an diesem speziellen Tag für das Produkt verlangt wird, das ich gerne hätte. Und dann kann man schon ordentlich was sparen. Und weitere Alternativen haben wir vorhin auch schon genannt. Zum Beispiel nicht unbedingt spontan beim Discounter zu Dingen greifen, die keine Lebensmittel sind, sondern mal gucken, ob man die auch noch woanders günstig kriegt, wenn man sie denn wirklich braucht. Also beispielsweise Action und Woolworth, du hast es ja erwähnt. Und dann noch eine Frage ganz zum Schluss, denn was jetzt auch viele mitbekommen haben werden, ist Payback. Benutzen ja immer noch wahnsinnig viele Menschen in Deutschland und ziehen ihre Karte durch oder halten ihr Handy vor das Lesegerät, um ein paar Punkte und dadurch Geld zu sparen. Das geht jetzt bei Rewe nicht mehr, sondern jetzt wieder bei Edeka. Also Payback ist gewechselt zu Edeka oder Edeka hat sich Payback gekauft, wie auch immer, macht ja keinen Unterschied für uns. Sven, für wie relevant hältst du das? Ich ahne deine Antwort.
Naja, das haben wir jetzt auch aktuell mal wieder analysiert. Also im Schnitt, jetzt nehme ich alle Programme und nicht Payback nur oder Deutschlandcard, wirklich alle Programme, im Schnitt kann man 1% sparen oder zusätzlich an Punkte gewinnen, die man dann eben umsetzen kann in einen geldwerten Vorteil. Das ist also überschaubar, das kann man mitnehmen, aber ich weise nochmal darauf hin, da werden nicht unbedingt eben die attraktivsten Preise beworben und Produkte beworben, sondern man kriegt eben 1% vom Verkaufspreis im Schnitt zurück. Und das ist überschaubar und das hat natürlich 0,0 mit dem zu tun, was ich eben gesagt habe, dass man 30% oder 40% sparen kann.
Ja.
Also die Kombination von beidem ist dann perfekt, das ist dann das Maximum. Also man kriegt zu den 30% dann eben noch im Schnitt 1% oder vielleicht auch mal 1,5% on top. Weil man muss ja seinen gesamten Warenkorb, seine gesamten Ausgaben berücksichtigen und das ist das, was man sparen kann.
Ja, also das heißt, die Karte vorzeigen tut nicht weh. Aber nur wegen der Karte sollte man nicht unbedingt in dem jeweiligen teilnehmenden Laden einkaufen. Und dann noch eine Beobachtung, weil jetzt viele sagen werden, ja, aber die Händler-Apps, die zeige ich ja auf jeden Fall, weil ja alle Händler jetzt auch noch Coupons in ihren eigenen Apps haben. Auch da kann ich nur dazu raten, ganz dringend mal zu vergleichen, denn viele Händler-Apps bieten zwar eine extra Ersparnis noch auf ein Sonderangebot für irgendein Produkt, wenn man die aber wiederum dann vergleicht, dann sieht man, dass der Preis dann womöglich einfach nur genauso niedrig ist wie beim benachbarten Händler im normalen Sonderangebot, ohne die App vorzuzeigen. Will sagen, die App-Angebote sind ganz häufig auch tatsächlich nichts Besonderes, sondern sie sind einfach nur noch ein Coupon extra. Also auch da lohnt sich das Vergleichen. Sven, haben wir was vergessen als Prognose? Was glaubst du, trifft alles ein, wenn wir uns in ein paar Monaten hierüber nochmal unterhalten?
Ja, garantiert. Also, weil näher dran kann man nicht sein und wir gucken uns das jeden Tag an und die Welt, wie wir wissen, verändert sich so schnell nicht. Das ist alles sehr, sehr stet. Von daher werden die Zahlen wahrscheinlich sehr, sehr genau eintreffen.
Dann bin ich gespannt, hoffe natürlich, dass wir vollkommen falsch liegen, aber bis dahin empfehle ich natürlich, den Podcast hier weiterzuhören und auch Mitte Januar mal stark aufs RTL-Programm zu achten, denn da arbeite ich gerade an einem Beitrag, in dem es unter anderem um Eigenmarken geht und um die Frage, sind die wirklich so eine, sagen wir mal, einfach günstige Alternative oder sollte man da doch noch ein bisschen genauer hinschauen? Wir haben es vorhin schon gemeinsam angedeutet, das kann sich lohnen. Mehr dazu also bald im Fernsehen und auch hier bei Radikal und Reduziert. Und ich würde sagen, das war unser Start ins Jahr. Euch allen einen guten Einkauf jetzt am Wochenende und danke dir, Sven.
Ja, gerne, wie immer.
Wir sprechen uns wieder. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Radikal und Reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.